Hallo und herzlich willkommen im Digitalgelddickicht, einem Podcast des Zentrums Verantwortungsbewusste Digitalisierung. Im Digitalgelddickicht ranken sich Zentral- und Kryptobörsen und Finanz-Apps mal gegen, mal miteinander nach oben. Es erblühen neue Geldformen, aber werden sie langlebig sein oder bald wieder verschwinden? Sind sie heilsam oder giftig? Ob die Digitalisierung Chancen des Finanzwesens mehrt und seine Probleme lindert oder alles nur spiegelt, verlagert oder gar verschärft, ist schwer einzusehen. Aber keine gesellschaftspolitische Kleinigkeit. Wir meinen, die Digitalisierung der Finanzwelt geht uns alle an. Mein Name ist Konstantin Schönfelde. Ich bin Mitarbeiter im Projekt EFIN und Demokratie und Ihr Gastgeber für die zweite Staffel des Digitalgelddickichts. In dieser geht es jeweils um kleine digitale Bezahlvorgänge, die unseren Alltag zwar bestimmen, von denen wir häufig aber kaum etwas bemerken, die aber manchmal eine große Wirkung entfalten können. In der ersten Folge haben wir über digitale Abo-Modelle im Journalismus gesprochen und gezeigt, dass relativ kleine monatliche Zahlungen im Digitalen die journalistische Landschaft nachhaltig verändert haben. In unserer zweiten Folge geht es ums Trinkgeld. Das ist an sich zwar ein uralter Brauch, aber dennoch etwas, das uns im digitalen Kontext vor ganz neue Fragen stellt. Trinkgeld wird häufig so beiläufig behandelt, wie es bezahlt wird. Was genau Trinkgeld ist, lässt sich nicht mal mit einem präzisen Rechtsbegriff fixieren, sondern gleicht eher einer sittlichen Vereinbarung. So bezeichnet es jedenfalls der Historiker Winfried Spaitkamp, der mit seinem kleinen Bändchen »Der Rest ist für Sie« eine der wenigen deutschen wissenschaftlichen Publikationen zur Geschichte des Trinkgelds vorgelegt hat. Dabei ist das Zahlen von Trinkgeld alles andere als eine Kleinigkeit. 10% auf jede trinkgeldfähige Transaktion, im Restaurant oder beim Taxifahren, zumindest in Deutschland. In den USA ist bekanntlich gar das Doppelte üblich, etwa 20%. Volkswirtschaftlich betrachtet kommen dort also erstaunliche Summen zusammen, im deutschen Restaurants allein mehr als 2 Milliarden Euro pro Jahr, die aber kaum reguliert und vor allem, zumindest in Deutschland, nicht versteuert werden müssen. Und im Kontext des Digitalen hat sich die Eigenart der beiläufigen, fast versteckten Mikrozahlung verschoben. Das Trinkgeld droht, an Gewicht zu verlieren.
Wer mit Karte zahlt, gibt oft weniger Trinkgeld. Der Spiegel. Die Deflation des Trinkgeldes durch bargeldloses Zahlen. Die kleine Zeitung. Wandel beim Trinkgeld. Das stimmt so, stirbt aus. Berliner Morgenpost.
Wer Trinkgeld bezahlt, zahlt das auch für die menschliche Interaktion. Für den guten Service. Dem Menschen gegenüber, der arbeitet, während wir konsumieren, empfindet man eine Verpflichtung. Es besteht ein stiller Kontrakt zwischen der eigenen Zufriedenheit und dem Obolus, der sie zum Ausdruck bringt.
So, und da gibt es zwei Dinge. Das eine, die Trinkgeldhöhe auch beeinflussen oder ob man überhaupt Trinkgeld gibt. Das eine ist grundlegend diese soziale Norm, also wo ist es üblich, Trinkgeld zu geben und wo nicht. Und das andere ist die, ich nenne sie mal die Zufriedenheit mit der empfangenen Dienstleistung.
Sagt Sascha Hoffmann. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Fresenius und hat zum Trinkgeldverhalten geforscht.
Also da greift eine andere soziale Norm, die nennt sich Reziprozität. Ganz einfach, was ist Reziprozität? Meint, wie du mir, so ich dir. Das heißt, wenn ich etwas Positives empfangen habe, jemand ist mir freundlich gesonnen, ich habe eine Nettigkeit empfangen, was ich halt typischerweise bei einer Dienstleistung bekommen habe, dann fühle ich mich verpflichtet, etwas zurückzugeben.
Doch wird jetzt zunehmend bargeldlos bezahlt, sinkt die Verbindlichkeit der Gegengabe. Das legen zumindest die Zahlen nahe und ist auch die These des Wirtschaftswissenschaftlers Hoffmann.
Das ist halt zeigbar ganz klar, dass Menschen, die bargeldlos bezahlen und auch bargeldlos Trinkgeld geben, weniger und oder seltener Trinkgeld geben. Selbst in Deutschland, wir sind ja eigentlich das Land der Bargeldzahlerinnen und Zahler, setzt sich auch hier immer mehr durch, dass man auch in Restaurants bargeldlos bezahlt, mit der EC-Karte, mit dem Smartphone, mit der Smartwatch. Und was Servicekräfte berichten, ist, dass dort dann in dem Zusammenhang weniger Trinkgeld gegeben wird.
Das hat aber nicht nur technologisch-psychologische Gründe. Es wird häufig einfach nicht mehr dran gedacht.
In dem Prozess des Bezahlens wird beim bargeldlosen Bezahlen gerne mal das Trinkgeld schlichtweg vergessen. Ja, also dass ich erst nach dem Abkassieren, nach dem Bezahlen dran denke selber, Mensch, ich hätte doch Trinkgeld geben müssen, so dann kann ich es aber nicht nachholen. Ich habe auch kein Bargeld dabei, sonst hätte ich ja im Zweifelsfall auch mit Bargeld bezahlt.
Zudem sind die digital Trinkgeldzahlenden oft unsicher, ob ihr Geld an der richtigen Stelle ankommt. Wenn ich das Geld der Bedienung in die Hände drücke, scheint es direkt bei der Person oder beim Team zu landen. Zahle ich Bargeld los, treten plötzlich eine Reihe von neuen Fragen auf. Wie geht das Restaurant damit um? Kommt auch alles bei den Angestellten an? Werden zusätzliche Gebühren fällig?
Wird sicherlich nicht förderlich sein dazu, dass man Trinkgeld gibt, ja, oder auf die Höhe des Trinkgeldes. Insofern wird es sicherlich den einen oder die andere davon abhalten, Trinkgeld zu geben oder dass man halt das Trinkgeld nur in der Höhe gibt, wie es der sozialen Norm entspricht.
In einer Marktforschungsstudie, die das Unternehmen Jägermeister Mast, der Kräuterlikörhersteller, in Auftrag gegeben hat, wird dieses Bild erhärtet. Der Großteil der Befragten sieht als Voraussetzung für Trinkgeld guten Service und Freundlichkeit, wohingegen die eigene finanzielle Situation eher eine nachgeordnete Rolle spielt. Gleichwohl spielt das Budget, das ich habe, mit hinein. Wer über 30 ist, gibt mehr Trinkgeld. Die Studie kommt außerdem zu dem Schluss, dass das, was in Restaurants selbstverständlich erscheint, im Bar- und Nachtleben weniger häufig passiert.
92% der Befragten geben an, in Restaurants Trinkgeld zu geben. In der Bar sind es 60%, in Kneipen immer noch 54%. In Clubs geben allerdings nur 29% der Befragten Trinkgeld. Beim Taxi soll es jeder Zweite sein. Dabei sollen nur 54% der befragten KonsumentInnen Trinkgeld für selbstverständlich halten. 44% halten es für eine nette Geste. Bei den BarkeeperInnen sind es 73%, die laut eigener Aussage wirtschaftlich von Trinkgeld abhängig ist. Auch die Mehrheit der KellnerInnen benötigt laut der Befragung Trinkgeld. Vor allem in Clubs scheint es also noch Nachholbedarf in Sachen Trinkgeld zu geben.
Ein gutes Beispiel dafür, wie sich nicht nur das individuelle Verhalten, sondern auch die Modalitäten des Trinkgeldzahlens verändert haben, ist der Fahrdienst Uber. Uber zählt zu den größten digitalen Plattformunternehmen und verdient sein Geld damit, dass es Fahrten vermittelt. Von jeder Fahrt, die ein Fahrer für Uber macht, verlangt das Unternehmen eine Provision von mehr als 25%. Bis zum Jahr 2017, da war Uber bereits 8 Jahre alt, hatte Uber eine strikte No-Tip-Policy. Das heißt, Trinkgeldzahlungen waren in der App nicht möglich. Uber hatte sogar seine Fahrgäste explizit darum gebeten, ihren Fahrern keine Zusätze Cash zu zahlen. Warum? Das Magazin Wire fasste die Gründe in einer Recherche so zusammen.
Uber argumentierte, dass die Qualität von Service und Trinkgelder oft wenig miteinander zu tun hätten und dass Fahrer durch Trinkgelder eher dazu verleitet würden, mehr Zeit in wohlhabenden Gegenden zu verbringen, um dort nach höheren Trinkgeldern zu suchen.
Die Uber-Fahrer-Community protestierte. Irgendwann gab das Unternehmen nach. 2017 führte es eine In-App-Funktion für Trinkgeldzahlungen ein. Dazu hat es eine Begleitforschung zugelassen, die kurz darauf eine Analyse auf Datenbasis von 40 Millionen Tipptransaktionen mit folgenden Ergebnissen vorlegte.
Nur bei 16% der Fahrten gaben die Fahrgäste Trinkgeld und nur 1% der Fahrgäste gaben bei jeder Fahrt Trinkgeld. 60% der Fahrgäste gaben nie Trinkgeld. Männliche Fahrgäste gaben 19% häufiger Trinkgeld als weibliche Fahrgäste und gaben insgesamt 23% mehr Trinkgeld. Entgegen der Intuition war die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Trinkgeld gaben, umso geringer, je mehr Fahrten sie unternahmen. Bei den ersten 15 Fahrten gaben die Fahrer fast ein Viertel der Zeit Trinkgeld, bei Fahrt 275 gaben sie jedoch in weniger als 10% der Fälle Trinkgeld.
Überraschend war auch zu sehen, welche Effekte das Bezahldesign auf die Trinkgeldzahlung hatte. Dazu heißt es im Artikel von Wire:
Die Forscher waren überrascht, als sie feststellten, dass die Standard-Trinkgeldvorschläge, die Uber in seine Plattform integriert hat, zum Beispiel Aufforderungen, Fahrern 3, 5 oder 8 US-Dollar Trinkgeld zu geben, im Gegensatz zu anderen Untersuchungen zu diesem Thema nur zu einer Erhöhung des Trinkgelds um etwa 2,5% führten. Ähnliche Untersuchungen zu Trinkgeldverhalten in Taxis deuten darauf hin, dass diese Standardwerte das Trinkgeld ziemlich drastisch erhöhen, nämlich um 10%. Chanda und seine Kollegen vermuten, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Fahrgäste ihren Taxifahrern Trinkgeld persönlich geben müssen, wie sie es bei Kellnern und Baristas tun. Uber-Fahrer hingegen haben das Smartphone und die App. Es gibt nur dich und den Bildschirm, was bedeutet, dass die Entscheidung, ob und wie viel Trinkgeld gegeben wird, eher durch mein privates Moralgefühl als von gesellschaftlichen Üblichkeiten bestimmt wird.
Und dann ließen die Daten noch etwas erkennen.
Die Forscher stellten fest, dass in den seltenen Fällen, in denen Fahrer und Fahrgäste ein zweites Mal zusammenkamen, das Trinkgeld um 27% stieg. Ein gewisses Maß an sozialer Bindung kann sich einfach dadurch bilden, dass Fahrer und Fahrgast mehr als einmal miteinander interagieren, und zwar unabhängig vom Gesprächsverlauf, heißt es in der Studie. Mit anderen Worten, allein ein vertrautes Gesicht zu sehen, motiviert uns zusätzlich, beispielsweise einem Kellner ein Trinkgeld zu geben.
Die soziale Einbettung der Tipptransaktion spielt also eine wesentliche Rolle. Und die kann es nur bedingt bei einer digitalen Zahlung geben, für den Vorgang selbst natürlich gar nicht. Denn getippt wird immer nach der Fahrt, meistens, wenn man schon dabei ist, das Auto zu verlassen. Und die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Begegnung ist gering. Trinkgeld wird aus einer Mischung von drei Motivationen gezahlt, heißt es in Speidkamps Geschichte des Trinkgeldes. Aus altruistischen Gründen, weil man die Person oder Dienstleistung unterstützen möchte. Aus egoistischen, weil man gerne zeigen möchte, dass man ein hohes Trinkgeld zahlen kann. Oder aber einfach, weil ich mich nur an existierende soziale Spielregeln halte, also eine unausgesprochene gesellschaftliche Erwartung befolge. Im Digitalen werden diese Faktoren durchgeschüttelt. Vor allem das egoistische und das soziale Motiv droht in der Unsichtbarkeit der Zahlung unterzugehen. Man wird schlicht nicht mehr stimuliert. Doch es gibt im digitalen Raum andere Mittel, um die Zahlung reizvoller oder verpflichtender zu gestalten.
Es gibt einen Trend, der ist seit vielleicht so einem Jahr, anderthalb Jahren, zeigt er sich nicht mehr in Restaurants und zum Teil auch in Dienstleistungsbereichen, wo man es gar nicht erwarten würde.
Das ist wieder der Wirtschaftswissenschaftler Sascha Hoffmann.
Und zwar, dass auch beim bargeldlosen Bezahlen auf diesen Kartenlesegeräten wird man zunehmend aktiv gefragt, ob bzw. wie viel Trinkgeld man denn geben möchte. Das ist etwas grundsätzlich Neues. Das haben die ersten Kartenlesegerätehersteller eingeführt, diese Funktionalität. Und es liegt am jeweiligen Restaurant oder Betriebsinhaber, Inhaberin, ob diese Funktion angeschaltet wird und welche Trinkgeldvorschläge dort gegeben werden.
Das kann einerseits als eine Zahlungseinladung verstanden werden, andererseits auch als eine Forderung. Wollen Sie 8, 10 oder 15% tippen? Oder sollten Sie?
Also es wird Fälle geben, definitiv, wo sich der eine die andere überrumpelt fühlt. Dann in dieser doch stressigen Situation, wo man bezahlen muss, wo dann verschiedenste soziale Normen zum Tragen kommen, wo man dann irgendeine Auswahl trifft schnell an dem Kartenlesegerät, um aus dieser Situation rauszukommen. Und dann kann es durchaus sein, dass der eine die andere entweder Trinkgeld gibt in Situationen, wo man gar kein Trinkgeld geben wollen würde. Also es gibt anekdotische Berichte, wo diese Funktion bei Bäckereien freigeschaltet ist, wo man einfach nur ein paar Brötchen sich holen möchte zum Mitnehmen, wo es eigentlich überhaupt nicht üblich ist, Trinkgeld zu geben, wo plötzlich diese Funktion auftaucht.
Hinzu kommt, dass die Trinkgeldvorschläge auch auf eine bestimmte Weise designt sein können, dass sie mehr einer Manipulation als einer Erinnerung gleichkommen. Der Begriff aus dem Marketing dafür ist Dark Patterns.
Das heißt, dass ich durch manipulative Designs versuche, Website-Besucher, App-Benutzer in eine bestimmte Richtung zu leiten. Also der Klassiker sind die Cookie-Banner, wo natürlich die ganzen Website-Betreiber wollen, dass wir als Website-Besucher alle drücken, ja, wir akzeptieren alle Cookies. Und dann werden die halt fett gemacht oder sind schon vorausgewählt und alle möglichen Dinge, die es dort gibt. Das übertragen jetzt auf das Trinkgeld, da kann ich halt auch höchst manipulativ vorgehen, sowohl als Betreiber als auch als Restaurantbesitzer beispielsweise, indem ich dort unterschiedliche Trinkgeldhöhen vorschlage, indem ich durch die Anordnung der Trinkgeldauswahlen dazu leiten kann, Konsumentinnen und Konsumenten eine bestimmte Auswahl zu treffen.
Zum Beispiel der verbreitete Hang zur Mitte. Eigentlich ein Taschenspielertrick. Werden mehrere Optionen angegeben, wählt man tendenziell die mittlere Variante. Also von 10, 15 und 20% eher 15%, wo man ansonsten vielleicht nie mehr als 10% gegeben hätte. Manche warnen davor, dass das nun dazu beitragen könnte, amerikanische Zustände herbeizuführen, wo deutlich mehr getippt wird und das während der Corona-Pandemie sogar unter dem Begriff der Tipflation diskutiert wurde. Mehr Geld für weniger Service. Eine Inflationierung des Trinkgeldes.
Anderer Effekt, der sogenannte Decoy-Effekt, Ködereffekt, der auch an unterschiedlichsten Stellen immer mal wieder genommen wird, nicht nur beim Trinkgeld, aber dort auch denkbar wäre, ist, dass ich bei verschiedenen Alternativen sehr bewusst eine absurd hohe Alternative ins Spiel bringe, wo jeder sagt, diese Variante werde ich auf gar keinen Fall auswählen. Aber es hat so eine Art Abstrahleffekt, dass dann die anderen Optionen, die ich habe, die vielleicht auch gar nicht angemessen sind, dann plötzlich als normal, als in Ordnung angesehen werden.
Manipulative Zahlungsvorschläge mögen kurzfristige Erfolge haben, führen langfristig aber eher ins Gegenteil.
Wenn ich das in einem Lokal mache, wo ich eher es mit Stammgästen zu tun habe, also das Dorfrestaurant, jetzt mal sehr klischeehaft gesagt, dann werde ich mich hüten, da durch ein manipulatives Design zu versuchen, meine Gäste übers Ohr zu hauen, weil das spricht sich rum und dann kommt perspektivisch keiner mehr in mein Restaurant.
Das zeigen auch die Studien von Sarah Hansen und Nathan Varon, zwei Marketingfachleuten. Sie haben digitale Tipps in verschiedenen Settings verglichen. Mal mit weniger Privatsphäre, zum Beispiel wenn die Lesegeräte in der Hand gehalten werden und Mitarbeiter den Kunden zugewandt sind. Aber auch Setups mit mehr Privatsphäre, an der Theke zum Beispiel, wo Mitarbeiter den Kunden abgewandt sind. Oder Apps, wo ein Trinkgeld anonym erst nach der Dienstleistung geleistet wird. Das Ergebnis? Ein hohes Maß an Überwachung ist schlecht fürs Geschäft.
Kunden, die sich beim Trinkgeldgeben beobachtet fühlten, waren weniger geneigt, wiederzukommen oder ein Geschäft weiterzuempfehlen. Während sich Kunden durch Privatsphäre oft großzügiger und kontrollierter fühlten, führte das Gefühl, unter die Lupe genommen zu werden, zu Unmut und geringerer Loyalität. Interessanterweise zeigen Untersuchungen, dass Menschen es genießen, beobachtet zu werden, wenn sie für wohltätige Zwecke spenden. Warum fühlt sich das Trinkgeldgeben denn anders an? Vielleicht, weil das Trinkgeldgeben nicht ganz freiwillig ist. Es wird oft als Erwartung angesehen. Wenn sich Kunden unter Druck gesetzt fühlen, verlieren sie das Gefühl der Kontrolle, dass das Trinkgeldgeben zu einer positiven Erfahrung macht.
An einem ganz anderen Ort, wo kleine Zugaben nicht Trinkgeld heißen, Spende oder genauer noch Kollekte, in der Kirche. Auch da werden die Uhren mittlerweile digital gestellt.
Wir sind ein sehr traditionsbehaftetes System. So, man sagt dann auch immer schnell, Kirche denkt in Jahrhunderten und dann erstmal abwarten.
Katrin Lindow-Schröder arbeitet als Referentin für Fundraising bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
In den Kirchenvorständen, wie es in der EKN heißt, sitzen überwiegend auch ältere Herrschaften, die auch vielleicht so mit Handy und Online-Bezahlen gar nicht so affin sind und sagen, nein, das soll ja auch die spontane Gabe im Gottesdienst sein und also dieses wirklich aus der Tasche holen und da reinlegen.
Doch während der Corona-Pandemie blieben auch die Kirchen leer. Und es fehlten die vielen kleinen, spontanen Gaben beim Gottesdienst. Und die Kirche suchte nach anderen Wegen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.
Und dann kam Corona, die Lockdowns. Die Gemeinden hatten keine Möglichkeit mehr, irgendwie physische Gottesdienste zu machen. Wollten aber trotzdem nicht auf die Kollekte natürlich verzichten. Beziehungsweise die Menschen hatten auch ein Bedürfnis, bestimmte Sachen zu unterstützen. Ja, und dann kam ganz schnell sozusagen der Booster ins Projekt, in dem nämlich die Nachfragen reinhagelten regelrecht, so von wegen, habt ihr was können wir machen?
Die Pandemie hat auch für die in Jahrhunderten denkende Kirche den Weg zu digitalen Bezahlmethoden beschleunigt. Relativ schnell hat sich die Evangelische Landeskirche dann für den Anbieter Twingle entschieden, eine deutsche Plattform für Spenden und Fundraising.
Die haben sozusagen den Kirchenmarkt dafür sich auch so ein bisschen entdeckt, glaube ich. Die Kirchengemeinde kann sich aussuchen, welche Bezahloption sie anbieten möchte. Da gibt es 6 oder 7 verschiedene, Lastschrift, Überweisung, Apple Pay, natürlich PayPal ist dabei, Kreditkarte. Das Schöne ist, in den Landeskirchen jeweils gibt es Rahmenverträge. Das heißt also, wenn Sie so eine Rabattstaffel auf der Homepage entdecken, ich weiß gar nicht, wo die aktuell anfängt, ich glaube bei 5%, und dann geht das so runter, je nachdem, wie viel Spenden Sie pro Jahr über Twingle einnehmen. Und das muss nicht jede Kirchengemeinde für sich selber sozusagen runterarbeiten, sondern kann es gemeinschaftlich tun.
Übersteigt das Jahresvolumen 120.000 Euro, ist die beste Gebührenkondition erreicht, 2,5%. Den Ausschlag für den deutschen Anbieter gaben auch datenschutzrechtliche Überlegungen.
Wir haben geguckt, wo stehen die Server, weil wir natürlich auch möchten, dass die in Europa oder besser noch in Deutschland stehen, damit das rechtliche Reglement auch so ist, wie wir das ethisch und moralisch auch vertreten können.
Damit war für die Evangelische Kirche zunächst mal die digitale Gabe möglich. Rasch aber hat sich das auch nach der Pandemie in den Kirchenalltag vor Ort integriert. Mittlerweile ist es eigentlich normal, dass digitale Bezahlinstrumente während der Messe genutzt werden.
Wenn man jetzt an so eine Konfirmation zum Beispiel denkt, wo auch eher jüngeres Klientel unterwegs ist, die kriegen dann den QR-Code mit ihrem Liedblatt zur Veranstaltung präsentiert, können den einscannen und ganz einfach darüber dann der Kollekte auch etwas geben. Zumal das auch die Generation ist, die haben auch nicht mehr irgendwie spontan mal 5 oder 10 Euro bar in der Tasche. Die zücken dann das Handy, bezahlen überall mit dem Handy, Ja, und das können sie eben auch bei der Kollekte in der Kirche jetzt tun.
Viele geben immer noch Bargeld in den klassischen Klingelbeutel. Aber es überrascht auch in der Gemeinde niemanden mehr, wenn jemand ein Handy zückt.
Und ich habe es eben auch schon erlebt, dass viele dann auch das beim Rausgeben, wenn man dann so angeguckt wird, so im Sinne von, und geben Sie auch was oder so, dann das Handy hochhalten und dann nicken alle und lächeln. Und dann ist klar, man hat dann irgendwie auf einem anderen Weg sozusagen seine Kollekte schon gegeben.
Von sich reden gemacht hat auch der digitale Klingelbeutel, der sowohl Münzen und Scheine als auch dank einer integrierten NFT-Schnittstelle digitale Mikrozahlungen erlaubt. Das war für die hiesige Landeskirche zwar interessant, aber insgesamt doch nicht attraktiv genug, weil sie in Anschaffung und Pflege kostenintensiv sind.
Wenn aber diese Geräte dann mal runterfallen, kaputt gehen, ein Update brauchen, irgendwas nicht in Ordnung ist, hat man gleich wieder großen Aufwand, nicht zuletzt auch finanziell, sodass ich damals so ein bisschen zurückhaltend war und dachte, das ist nicht das, was meine Kirchengemeinden gerne hätten.
Mit der digitalen Lösung löst die Kirche zudem das Bargeldproblem.
Sie haben weniger mit Bargeld zu tun. Die Gemeinden haben mehr und mehr, das ist auch bundesweit so, nicht bei uns nur in der Landeskirche, das Problem, dass eben die Banken, Sparkassen, Volksbanken Gebühren dafür nehmen, wenn Bargeld eingezahlt wird. Und das ist natürlich auch ein schöner Weg, zunehmend tendenziell, sage ich mal, auch die Menge an Bargeld zu verringern, die man dann aus dem sonntäglichen Gottesdienst anschließend einzahlen muss.
Und noch ein Vorteil, berichtet Lindo Schröder, hat die digitale Lösung. Wenn die Gabe mal eine Kleinstzahlung übersteigt und um Spendenquittung gebeten wird, geht das jetzt ohne größeren Aufwand.
Zumal sie auch über die Online-Spende immer die Möglichkeit haben, auch ihre Daten zu hinterlassen und wenn sie möchten, eben auch eine Zuwendungsbestätigung bekommen. Und bei der Kollekte geht das natürlich nicht.
Die Vereinfachung der Abrechnung liegt auf der Hand. Die Situation im Restaurant etwa nimmt sich sehr unkompliziert aus. Die Zuordnung, verteilt auf alle Mitarbeitenden, auch die in der Küche, ist nun auf den Cent genau möglich. Doch die Transparenz und Einsehbarkeit durch digital gewordene Trinkgeldzahlungen stößt nicht überall auf Gegenliebe. In der Schweiz zum Beispiel ist mit der neuen Nachvollziehbarkeit eine Diskussion entbrannt, die schon lange ums Trinkgeld schwelte.
Trinkgeld ist Schwarzgeld. Weil immer mehr Menschen mit Karte bezahlen, stehen Gastronomen vor einem Problem.
So titelte die NZZ im April 2024. Die Diskussion in der Schweiz ist eine Sonderdiskussion, mag aber auch für Deutschland einige Implikationen haben. Historisch betrachtet dürfte es in der Schweiz eigentlich gar kein Trinkgeld geben. Seit 1974 ist es im Lohn des Servicepersonals im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrags für das Gastgewerbe enthalten. Trotzdem ist mit der gesetzlichen Änderung die Tradition nicht verschwunden, Trinkgelder zu zahlen.
Rechtlich ist die Situation jedoch klar. Das Steuergesetz sagt, Trinkgelder sind Einkommen und gehören auf den Lohnausweis, sobald sie einen wesentlichen Teil des Lohns darstellen. So steht es in einer Wegleitung des Bundesamts für Sozialversicherung, an der sich auch die Steuerbehörden orientieren. Was wesentlich heißt, steht da zwar nicht, doch Gastronomen und Arbeitsrechtler sind sich einig, 10% müssen es sein. Angenommen, eine Serviceangestellte verdient im Jahr 50.000 Franken. Erhält sie zusätzlich weniger als 5.000 Franken Trinkgeld, muss sie das nicht deklarieren. Erhält sie aber mehr als 5.000 Franken Trinkgeld, wird der gesamte Betrag steuer- und sozialabgabenpflichtig.
Solange die Trinkgelder eher beiläufig und unsystematisch abgerechnet werden, fallen sie nicht ins Gewicht. Doch wenn die nicht unerhebliche Menge Trinkgeld mit der digitalen Zahlung eine unumstößliche Ziffer bekommt, wird sich das womöglich ändern, sagt Thomas Geiser, Professor für Arbeitsrecht der Universität St. Gallen.
Bisher wollten die Steuerbehörden keine Abrechnungen sehen, da die Trinkgelder nicht in der Buchhaltung erschienen. Ich bin aber der Meinung, dass sich das mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr bald ändern wird.
In den USA etwa ist das Trinkgeld bereits seit 1982 steuerpflichtig. Zuletzt wurde aber unter der Trump-Administration wieder die Aufhebung diskutiert, No Tax on Tips. Das Trinkgeld ist eine hart umkämpfte Zahlung. Trinkgeldgegner betonen, dass die Zahlungen zu exorbitante Größenordnung angenommen haben, um weiter unreguliert bleiben zu können. Oder beklagen, dass es längst keine freiwillige, bewusste Entscheidung mehr ist, sondern der Peer Pressure überhand genommen hat. Als Extrembeispiel lässt sich wieder die USA anführen, wo das Trinkgeldressentiment mit Tipflation entlang von einem festen Terminus diskutiert wird und eigentlich sogar viel älter ist. 1959 etwa gründete sich in Anlehnung an die anonymen Alkoholiker die Gruppe Tippers Anonymous, die zu Hochzeiten mehr als 15.000 Mitglieder zählte. Den Tippers Anonymous ging es darum, die Trinkgeldzahlung, ähnlich wie den Alkoholkonsum, in der Gastwirtschaft zu problematisieren. Statt Trinkgeld hinterließen sie eine schwarze Visitenkarte, worauf die eigenen Absichten erklärt wurden, Bewusstsein für ein selbstgewähltes, freiwilliges Trinkgeldgeben zu schaffen. Noch extremer verfolgte das gar die in New York gegründete Gruppe No Tip, Nationwide Operation to Instill Pride, die mit ähnlichen Gesten das Trinkgeld gar gänzlich abschaffen wollte. Und auch wenn in Deutschland weder die Trinkgeldzahlung noch der Protest gegen sie derartige Ausmaße angenommen hat, stellt sich auch hierzulande die Frage, werden digitale Technologien dem Trinkgeld oder seinem Rückgang Momentum geben? Die Antwort ist alles andere als eindeutig. In dieser Podcast-Folge haben wir unterschiedliche, teils widersprüchliche Indizien gesammelt. Einerseits zeigt die allerdings erst anlaufende Forschung ziemlich deutlich, dass bargeldlose Zahlungen dazu einladen, weniger oder gar kein Trinkgeld zu geben. Andererseits gibt es durch den digitalen Bezahlweg nun neue Möglichkeiten, auf das Tippverhalten Einfluss zu nehmen und durch clevere Designentscheidungen die Höhe der Mikrozahlung zu beeinflussen. Zugleich, auch das lernen wir aus der Empirie, darf das weder manipulativ noch überwachend erwirkt werden. Ansonsten hat es langfristig vor allem negative Konsequenzen für die Anbieter. Für unterschiedliche Akteure mögen auch unterschiedliche Strategien gut funktionieren. Es ist denkbar, dass die Kirche weitaus mehr Überzeugungszahlungen empfängt und der digitale Weg nur eine neue, komfortable Option ist, diese zu leisten. Animierend bis manipulative Designs sind da eher fehl am Platze. Ein schnelllebiges Café hingegen mit überwiegend wechselnder Kundschaft dürfte wohl eher geneigt sein, aus der situativen Unsicherheit seiner Kunden und Kundinnen Kapital zu schlagen. Schließlich zeigt sich, dass Trinkgeld im Kontext des Digitalen auch als gesellschaftliche Frage neu verhandelt wird. Warum geben wir Trinkgeld? Wann geben wir es gern und wo lieber nicht? Wen bezahlen wir damit eigentlich, wenn der Lohn ohne das Trinkgeld für die Bediensteten nicht ausreicht? Darf ein signifikanter Teil des Lohns in bestimmten serviceorientierten Bereichen auch künftig unreguliert und unversteuert bleiben? Oder ändert sich an diesem Status quo etwas, wenn die Zahlen schwarz auf weiß in die Bilanzen eingehen? Der digitale Wandel stellt uns also, was eine vermeintlich kleine Sache beim Bezahlen zu sein scheint, vor eine ganze Menge offene Fragen. Das war's aus dem Digitalgeld-Dickicht mit der zweiten Folge der zweiten Staffel. Mehr Infos und weiterführende Links in den Shownotes. Das Transkript ist auch auf unserer Website www.efin-und-demokratie.de. Fragen und Kommentare gerne per Mail an efin@cvedi.de oder per LinkedIn oder Mastodon. Mein Name ist Konstantin Schönfelder. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.